zu Gast jetzt hier im Studio Sedlmayr. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist.
Ja, so haben wir uns da hier gefunden.
Ja.
Fluchtpunkt Risiko, niegelnagelneues Album. Du bist quasi auf Promotour.
Naja, es ist eigentlich noch eher die letzte Tour mit dem alten Album, würde ich sagen. Ja, weil ich habe das Album ja noch nicht. Du hast es schon. Die LP ist noch nicht fertig gepresst. Und ich spiele eigentlich noch mehr oder weniger das alte Programm.
Aber trotzdem hast du dich jetzt ja sicher sehr lange damit beschäftigt, das neue Album aufzunehmen, zu schreiben und auch rauszubringen. Da gehört ja schon eine ganze Menge dazu, oder?
Ja, für mich ist das alltägliche Arbeit. Man macht das halt, ja. Nach 2 Jahren ist halt fertig.
Es ist immer so, die Wellen, die Sinuskurve zeigt nach unten, dann kommt ein neues Album.
Das neue Album entsteht ja oft schon, während das alte noch nicht fertig ist, entsteht oft schon das übernächste. Weil man dann irgendwelche Sachen sich irgendwo notiert und festhält, die dann aber noch nicht ausgereift sind. Und die kommen dann später irgendwann rein. Das ist manchmal echt wie so beim Wein, dass man merkt, dass so eine Idee Zeit braucht zum Reifen. Und irgendwann ist sie gut. Dann kommt sie auf das über- oder überübernächste Album.
Aber für dich ist das Baby noch nicht geboren sozusagen jetzt, ja?
Doch, das ist fertig.
Das schon, aber du hast sie noch nicht, du spielst noch nicht.
Ja, ich spiele sie noch nicht. Ich spiele nur 4 Songs bis jetzt davon live. Das liegt aber auch daran, dass ich mich von dem alten Programm nicht so richtig trennen kann, weil das hat mir so einen Spaß gemacht, das zu spielen. Ja, und es ist immer wieder so ein bisschen eine Herausforderung, so die neuen auszuprobieren.
Melodien sind sein Leben, war das alte?
Mhm.
Was hat besonders Spaß gemacht daran?
Keine Ahnung, das war einfach so. Ich habe ja nicht nur das Album gespielt, ich habe im Prinzip das Album gespielt und dann meine Lieblings-Live-Lieder, Best-of, die ganze Karriere. Und das hat einfach, das war eine schöne Zusammenstellung und man konnte es halt so ein bisschen hin und her schieben, die Songs. Es gibt so einen Pool von 40, 50 Songs, die ich sehr gerne spiele. Und da haben sich jetzt eigentlich so 25 rauskristallisiert, die ich einfach in einer gewissen Konstellation saugerne spiele.
Da wird jetzt die Balance wieder durcheinander gebracht.
Ja, da wird die Balance wieder durcheinander gebracht. Und irgendwie bin ich noch nicht ganz fertig damit. Ja.
So ein langsames Abschied nehmen, da müssen ja welche rausfliegen.
Ja, da müssen welche rausfliegen, genau.
Die dir ans Herz gewachsen sind. Ja.
Das ist das Problem. Aber
wer kommt jetzt auf die Streichliste und so?
Ja,
so, genau. Songs killen.
Songs erstmal killen. Erstmal wegstellen. Ja. Lieblingssongs wegstellen.
Kill Your Darlings, ja.
Ja, yes.
Und hast du schon Streichkandidaten? Wie gehst du da vor?
Keine Ahnung.
Weiß Plus- und Minusliste für jeden Song aufstellen? Nee.
Nö. Keine Ahnung, ich würde es einfach... ich versuche das positiv aufzustellen. Guck, welche von den neuen gefallen mir am besten und wo positioniere ich die da im Programm. Aber ich kann das eigentlich überhaupt nicht sagen. Eigentlich habe ich keinen Plan.
Aber so eine Setlist, ich finde das ja jetzt gerade sehr spannend, ne? Dann auch wirklich so eine Dynamik des Abends zu gestalten und du, wenn du sagst schon mit Puzzlen und so, wer passt wo gut hin? Hast du da eine grundsätzliche Reihenfolge, die du dann variabel veränderst oder werden die Karten jedes Mal wieder neu gemischt?
Die Karten werden jedes Mal neu gemischt, aber man muss, denke, dass so aufzustellen, dass die Dramaturgie halt irgendwie interessant bleibt. Am besten irgendwie aufbauen, immer schneller werden, den schnellsten Song spielen und dann einen Bruch und dann den allerlangsamsten. So, also sowas finde ich eigentlich immer ganz lustig.
Dynamik erzeugen.
Ja.
Und dann gibt es halt
Spannung und Dynamik.
Diese exponierten Sachen, dann was für einen Song packst du in Anfang?
Weiß ich noch nicht. Sag ich hier noch nicht. Geht ja keinem was an.
Überraschungskonzert quasi.
Ja.
Und gestern, was war der erste nochmal?
Gestern war der erste, 1972 heißt der.
Dein Geburtsjahr? Nee, nicht. Du hast mal erzählt, dass du 1972, ja, da war was Besonderes. Nicht deine Geburt, das weiß ich.
Das hat einfach keinen besonderen Bezug, höchstens so einen ästhetischen Filmbezug, dass die Sachen, die aus der Zeit kamen, irgendwie, die hatten noch so den 60er-Jahre-Muff, aber auch schon so dieses 70er-Jahre-Schlaghosen-Flair. Und irgendwie hat mich das geprägt, oder meine Kindheit so ein bisschen geprägt, diese Zeit. Und deshalb, wie ich mir damals die Welt vorgestellt habe, deshalb heißt er 72.
Ich erinnere mich an die, jetzt erinnere ich mich wieder an die Moderation, Zwischenmoderation, dass du 1972 entschieden hast, was zu werden?
Nix. Also,
nicht zu arbeiten, genau. Genau,
1972 stand ich vor einer schwierigen Situation, dass ich mich entscheiden müsse, was ich mal machen würde, wenn ich groß bin.
So war das, ja. Und dann, was kam dann bei raus?
Arbeit kam nicht in Frage und deshalb hing ich damals schon immer in der Disco rum.
Und da hat es geglitzert. Ach stimmt, ihr hattet schon Minimal und so da.
Ja, ja, stimmt, da waren wir an der. Wir haben eigentlich als erstes schon so Minimal Floors gehabt, 72. Völlig isoliert, hat sonst keiner gemacht. Kam erst 50 Jahre später.
Der Zeit voraus.
Ja, stimmt.
Diese Moderationen, die wirken ja schon auch, wirken einstudiert.
Mhm. Aha.
Sind sie?
Ist mir natürlich alles spontan eingefallen. Nee, also es gibt so ein paar Dinge, die habe ich mir mal irgendwann aufgeschrieben, weil so eine Moderation finde ich, also manchmal sage ich auch nichts, aber ich finde, wenn man eine Moderation macht, das kann ja auch so eine, quasi so ein Song für sich sein, wie so ein erzählter Song für sich. Und von daher finde ich es manchmal ganz lustig, wenn es gelungen ist.
Auch einen Witz erzählst du ja immer.
Ein Witz? Was für ein Witz ist das?
Mit deinem Quartett.
Ah, der Quartett. Ja, das ist eigentlich ein Witz von Rattelschneck. Kennst du den?
Rattelschneck, ja, Zeichner
eigentlich. Der hat das irgendwann mal als Comic gezeichnet. Und das fand ich so gut und so passend, dass ich das irgendwie ganz gerne erzähle. Soll ich mal erzählen?
Oh ja. Weil du ja eine One-Man-Band bist.
Auch, ja, ne? Ja, genau. Also neulich hat mich einer gefragt, und machst noch Musik? Ja klar, Quartett. Wie Quartett? Wie viel seid ihr denn? Na, drei. Wie drei? Wer denn alles? Na, mein Bruder und ich. Wie? Du hast einen Bruder? Nö.
Sehr schön, ja.
Finde ich also, sehr schön.
Ich kann immer wieder eigentlich laut lachen, verkneife ich mir hier im Studio jetzt. Aber
warum? Darf man das nicht?
Doch, darf man natürlich. Ja.
Dann wird man gleich so in die Comedy-Ecke gestellt, gell, wenn man laut lacht. Ja, richtige Künstler lachen leise.
Das ist eine Ansage, ja. Also ja. Dann du auch, oder was? Oder lachst du überhaupt?
Ich lach, glaube ich, ja. Hast du mich noch nie lachen gesehen?
Schon ein ernster Typ.
Echt?
Versucht zumindest, also so eine Art von Seriosität versucht sie ja schon auch auszustrahlen.
Wie versucht auszustrahlen?
Also jetzt lacht er doch.
Ja, ich lache schon irgendwie, ja. Oft auch nach innen, manchmal auch nach außen, keine Ahnung. Kann ich jetzt gar nicht beurteilen.
Und das mit der Seriosität? Dieses Auftreten, dieses...
Ich finde mich eigentlich relativ unseriös. Also, seriös hat ein Geschmäckle, ne, das Wort.
Nicht unbedingt. Eine gewisse Klasse kann es auch haben.
Ja, wenn es Klasse hat, ne, zieh ich es mir gerne an.
Du ziehst zum Beispiel ja das Publikum auch. In so Läden wie einer Hausbar sind die es nicht gewöhnt.
Ja, stimmt. Das macht mir Spaß. Also, Punker zu siezen und Banker zu duzen, finde ich irgendwie lustig.
Nochmal zu dem Witz, ich finde es auch total, warum betonst du Musik auf die erste Silbe? Macht man das so in Musikerkreisen oder?
Musik?
Machst du noch Musik?
Oh, weiß ich nicht. Ich komme aus dem Saarland, da sagt man das auch so. Außerdem finde ich es lustig. Musik.
Also, guter Einstieg in den Witz auch. Sozusagen, wie es eigentlich sonst nicht so viele Leute sagen.
Ja, sagt man das hier nicht? Musik.
Ich würde jetzt, also nicht, ich will es nicht geläufig sagen.
Okay.
Zurück zum Album. Warum Fluchtpunkt Risiko? Der Titel?
Ja, das klingt halt schön nach so Gangster-Krimi-Rock. Und das gefällt mir.
Könnte auch ein Film aus den 70ern sein, dann wieder.
Könnte ein Film aus den 72. 70ern. Ja, Mit Charles Bronson.
Dessen optische Ästhetik du auch irgendwie ein bisschen vertrittst
hier. Ach echt? Aber nur wegen des Schnurrisses.
Mustache.
Ja. Ja, ach, Fluchtpunkt Risiko ist einfach so, weil das ganze Leben ja irgendwie ein Risiko ist. Und dass man ja immer nur, es gibt ja nur eine Richtung, das ist vorne. Das ist eigentlich schon genug Interpretation, finde ich.
Ja, du suchst das Risiko auch oder ist es ein Anker, Fluchtpunkt? Ist es eher, du fliehst vor dem Risiko oder zum?
Zum Risiko.
Zum.
Das Risiko sucht ja nicht nur mich, das sucht ja uns alle. Ja,
die du verallgemeinerst.
Ja, ja, die Frage ist, wie federn wir es ab? Gibt es Versicherungen, mit denen man das abmildern kann oder nicht? Und ich sehe das nicht so.
Du schreibst einen Song und sicherst dich damit ab? Oder?
Ich gehe sicher damit. Ah, jetzt komme ich aber durcheinander. Also jetzt. Nee, ich mache, also das ist eine passive Rolle habe ich in dem ganzen Ding. Ich gebe zu, dass die Zukunft Risiko bedeutet.
Bist das einfach der Chronist.
Ja.
Sozusagen. Genau. Schreibst auf, was dir.
Ich beschreibe das nur.
Zufliegt.
Ja.
Aber du guckst ja auch mit deinen Augen und hast dann deine spezielle Sprache.
Mhm.
Das ist ja dann schon anders, das kann nicht jeder.
Ja. Es ist eigentlich nur ein Beschreiben von Beobachtetem.
Und woraus speist du deinen musikalischen Kosmos sonst noch so?
Och, ich versuche mich da nicht so festzulegen. Also erste Regel ist vor allem mal alles, was ich irgendwie live spielen kann überhaupt. Und das ist nicht besonders viel. Das schränkt mich schon schön ein.
Gott sei Dank. Warum Gott sei Dank?
Ah, sonst hat man dann so einen breites Spektrum und weiß erst recht nicht, was man dann spielen soll. Und ich finde es eigentlich immer gut. Also Regel Nummer zwei ist auch, dass es minimalistisch sein soll. Wenig. Mit wenig das sagen, was zu sagen ist. Mit wenig Mitteln, wenig Instrumenteneinsatz.
Ja, wo setzt du da an? Wie kann man abspecken und
einfach mal weglassen alles. Also die Grundidee festhalten, dann kommt das halt irgendwann so nach und nach, wird irgendwie fertig. Fast von selber wird das fertig, wenn man nicht so verbissen dran arbeitet. Und dann einfach Dinge, die drin sind, die man schon vielleicht im Laufe der Zeit reingebaut hat, wieder rausschmeißen.
Also auch wieder entschlacken. Also wirklich nochmal rangehen und raushauen.
Ja. Oft auch so, ja.
Also diese zwei Grundregeln, die gibt's. Und aber es gibt's ja auch nochmal so einen Überbau, einen philosophischen. Oder
ja.
Musiktheoretischen?
Musiktheoretischen. Oh.
Das ist auch schon wieder zu viel.
Boah, ganz schön anstrengend, diese Art Frage. Ja, einfach versuchen, ich versuche einfach ein Lied zu machen, was ich nicht schon tausendmal gehört habe. Also einfach nicht wieder so ein Song, nicht wieder ein Punkrock-Song, der wieder klingt wie der und der von vor 20 Jahren, sondern einfach so, dass ein Lied so eine Daseinsberechtigung hat, weil es so noch nicht da war. Das würde ich ganz gerne schaffen.
Und was ist für dich so das nicht da gewesen in deinem neuen Album?
Was ist, also ich kenne die Lieder so, wie sie da sind, noch nicht. Ich kenne nicht diese Verbindung aus Punkrock oder wenn man das so sagen kann und Chanson kenne ich so nicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das schon und ich kenne mich einfach nicht aus. Also es ist einfach dann irgendwie so ein Nachhören auch, wenn man es gemacht hat und irgendwie feststellt, ja, das klingt für mich irgendwie frisch. Oder es hat diesen Moment beim Machen, diesen zündenden Moment, wo man denkt, ah, jetzt war ich gerade in Verbindung mit dem Kosmos oder irgend so ein Kram, ja. Wenn man das hat, wenn so eine Initialzündung beim Song mal da war, dann wird's gut. Hab so, das ist ungefähr meine Einschätzung.
Und ja, woran merkst du das? Oder wie kommt der? Wie kommst du da hin an diesen Punkt? Was kannst du dazu quasi beitragen?
Hm. Ich kann nur warten, bis mir die Ideen zufliegen und das Wichtige ist, die dann festzuhalten im entscheidenden Moment, ja, wo man so denkt, ah, das ist gut. Ja, dann Diktiergerät raus und ein Aufsagen oder kurz reinsingen.
So läuft das bei dir?
Ja, oft.
Und dann ist ein bisschen Handwerk ist ja auch noch dabei, oder? Also ja, klar, so. Bis an die Musik küsst, du wartest drauf. Du arbeitest nicht so dran, setzt dich hier an den Schreibtisch und ja, dann erarbeitest dir den, sondern du wartest auf den Moment und
ich warte eigentlich auf den Moment, die Initialzündung muss irgendwie groß genug sein, so eine Art Urknall für so einen Song. Wenn das gut ist oder stark genug ist, dann übernehme ich das und dann musst du irgendwann auch, dann ist irgendwann auch Arbeit. Dann musst du den Text fertig machen, ne, die Musik produzieren. Das ist dann die Arbeit. Aber eigentlich ist das Entscheidende ist dieser erste Moment.
Und
nee, stimmt nicht. Ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eigentlich die Arbeit. Weil der Moment kommt von selber. Ja, stimmt.
Aber halt, ja, das Ganze dann zusammenzufügen. Du hast eben den Punkrock genannt, den Chanson genannt, aber du benutzt auch für dich ja das Genre Hard Schlager.
Mhm.
Mit dem Schlagerbegriff können ja viele Leute aus der Punk-Ecke eher weniger anfangen. Wie bist du drauf gekommen, den auch für dich wieder neu zu besetzen oder den anderen Leuten quasi wegzunehmen?
Ja, ach, das war eigentlich so ein Gag für den Pressetext. Das hat Jürgen vom Label irgendwann mal fallen lassen. Das ist ja eigentlich so eine Art Hartschlager, was du da machst. Und dann haben wir das ins Info reingenommen. Eigentlich eher so ein bisschen die Presse zu verwirren, weil das hat ja mit Schlager nicht so viel zu tun. Also eher schon, wenn, dann mit so einem Chanson-Attitüde.
Ein bisschen Hardrock ja auch. Also der Hardrock-Roboter ist auch dein Titel.
Aber der Hardrock-Roboter ist halt genremäßig null Hardrock. Ja. Und das fand ich an dem Song wieder irgendwie lustig, weil man besingt einen Stil und feiert den ab, aber mit einem ganz anderen Stil.
Und den Hardrock, der an sich, der hat sonst mit dir nicht viel zu tun.
Ja, die Gitarre ist manchmal ein bisschen Richtung AC/DC. Ja. Früher war das so, aber nur manchmal ein bisschen eigentlich.
Deine Mittel sind ja, du sagst, du minimalistisch, bist alleine auf der Bühne und hast deine Gitarre und dein Zuspielgerät sozusagen. Die Beats kommen
ja. Ja.
Wie gehst du da, wie packst du das bringst du das zu einer Einheit? Wie gehst du da vor bei der quasi Produktion und dem Zusammenspiel dieser Elemente Stimme, Gitarre und Beats?
Wie ich das von zu Hause aus mache oder auf der Bühne, meinst du?
Ganz egal, vom Anfang bis zum Ende.
Boah. Ja gut, also zuerst mal versuche ich mir vorzustellen, wie das live funktioniert und dann wird das so minimal, wie es geht, versuche ich das dann, das Playback herzustellen, dann probiere ich das aus zu Hause. Und wenn ich das Gefühl habe, das flutscht, dann wird das ausprobiert. Und dann gibt es auch noch dieses Live-Probieren. Spielt man es 2-3 Mal und merkt, ach, das geht live irgendwie gar nicht gut. Es gibt so ein paar Kandidaten. Dann lasse ich es weg.
Was geht live nicht so gut?
Keine Ahnung. Das ist entweder so... Ja, eigentlich ist es meistens so mein Gefühl, wie das live reinpasst oder ob man die... das Gefühl des Songs live überhaupt so rüberbringen kann. Und wenn ich das nicht kann, dann lasse ich es weg. Auch wenn der Song meinetwegen super ist. Oder ich finde ihn super. Aber live geht da nicht so gut.
Wie kamst du auf die Idee überhaupt mit dem quasi MP3-Player Playback zu spielen? One-Man-Band?
Aber das ist doch gar kein MP3-Player.
Ja,
das ist doch ein polnischer Wurzelholz-Drumcomputer.
Ist es?
Ja.
Live gespielt.
Live abgeschossen. Ich hatte anfangs mit so einem Kassettendeck immer gespielt. Es war natürlich so, dass man die Bandmitglieder so ab 30, die sind schwer zu rekrutieren, vor allem wenn es keine Kohle gibt. Und dann war irgendwann mal die Idee, da so minimal wie möglich das anzufangen. Und ich hatte dann so eine Band, die hieß Stereo Hools. Wir waren zu zweit und haben Gitarre gespielt. Mit Tape Deck. Das Tape Deck hat die Drums abgeschossen. Und das hat mir eigentlich total Spaß gemacht immer. Ich fand das auch immer so schön, das so auf so einem minimalen Raum machen zu können mit Beats und allem. Und da bin ich einfach dabei geblieben.
Aber du stehst halt auch allein auf der Bühne, kannst dich hinter keinem verstecken, du bist der Einzige.
Mhm.
Wie ist das? Wie das? Auch kein Problem mehr für dich? Inzwischen ist es ja etabliert, aber...
Ja. Kann schon mal unangenehm werden, aber geht eigentlich. Ja. Also ich sag mir auch immer, ich habe ja jetzt keine große Verantwortung. Ich bin nicht irgendwie Martin Schulz, der Versprechen macht und sie später nicht einhalten kann, sondern ich habe ja nur das Angebot, hier jetzt eine Stunde Rock'n'Roll mit elektronischer Unterstützung. Von daher, wem es nicht gefällt, der kann ja gehen. Und der Gedanke erleichtert das alles so ein bisschen.
Machst dir keinen Druck?
Versuche ich nicht zu machen, ja.
Nervös bist du
noch? Manchmal schon, ne? Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal erstaunlicherweise gar nicht. Aber die besten Momente sind eigentlich immer die, wo man so ein bisschen aufgeregt ist vorher. Ja. Und sich das dann löst, so entlädt.
Die Entfaltung dann kommt.
Mhm.
Gemeinsam mit dem Publikum.
Mhm.
Wie produzierst du die Beats? Hast du da irgendeine spezielle Software? Machst du das am heimischen,
Computer?
Hochleistungsrechnerzentrum?
Ja. Habe ich, aber ich nenne den Namen der Firma nicht. Es sei denn, sie sponsern mich.
Nix da.
Fettestens. Ja. Genau.
Aber da ist nichts Hand eingespielt, sondern das ist wirklich dann.
Ne, es gibt auch so handeingespielte Dinger, zum Beispiel spiele ich immer ganz gerne so Bongos mal nochmal auf so einen Track. Oder Rasseln spiele ich auch live ein, zum Teil.
Die hast du aber auch auf der Bühne.
Ja.
Live eingespielt.
Ja.
Aber auch auf dem Playback sind schon mehrere Spuren manchmal.
Ne, die Playback-Spuren, die halte ich strikt elektronisch, damit das irgendwie
getrennt ist.
Ja.
Du hast da aber zwei Geräte in deinem Köfferchen neben der Bühne. Das eine ist eben für die elektronischen Playbacks. Das andere ist auch die optische Komponente, die du einsetzt. Das hat ja, und du hast dann auch, glaube ich, Ghetto-Blaster-Antenne als Zeigestock noch.
Ja. Richtig.
Ist mir gestern aufgefallen, ja, dass die unten so ein bisschen abgeknickt war.
Ja.
Oder hätte natürlich auch eine Antenne vom Mercedes oder so sein können.
Ja. Stimmt.
Ja, aber diese optische Komponente auf der Bühne, sag was dazu.
Die optische Komponente ist irgendwie, die erleichtert irgendwie ein bisschen meinen Auftritt. Da muss ich nicht die ganze Zeit rumkaspern. Dann laufen hinten so ein paar passende Bildprojektionen in Schwarz-Weiß. Und das macht auch Spaß, ja, das herzustellen. Und es ist auch, dass es manchmal auch eine andere Ebene öffnet. Inhaltlich.
Welche Richtung? Welche Ebene?
Puh, keine Ahnung, eine andere Assoziation zu dem, was gerade gesungen wird. Oder das halt nochmal bekräftigt. Ja.
Machst du das bewusst, um zu irritieren oder eher, um fast schon Spannung wieder rauszunehmen?
Keine Ahnung, mal so, mal so. Ja. Was ich eigentlich vorhabe, ist, dass es nicht langweilig wird. So. Es ist eine Arbeit gegen die Langeweile, kann man sagen, der Auftritt.
Was kommen da für Bilder? Was hast du?
Och,
Beispiele geben?
So 50er Jahre Weltraumbilder. Weil wir alle wissen, die Menschen in den 50er Jahren sehr viel im Weltraum auch schon unterwegs waren.
Dinosaurier habe ich gesehen.
Dinosaurier? Nee, Dinosaurier ist der japanische Dinosaurier.
Godzilla war das, ja.
Ist kein Dinosaurier, sondern... Ist das ein Dinosaurier eigentlich, Godzilla? Was ist denn das?
Puh, Monster.
Monster eigentlich eher.
Mutierte andere Kategorie.
Eidechse. Mutierte Eidechse oder Krokodil oder sowas.
Irgendwie so.
Aber kein Dino,
nee.
Um das mal klarzustellen.
Nee. Eigentlich nicht.
Und dann, was, ja, was zeigst du an? Du bist dann so ein bisschen auch der Professor auch dann mal? Schlüpfst du in diese Rolle?
Ja. So ein Switch? Also auf so einer pseudowissenschaftlichen Ebene irgendwie das Ganze zu beschreiben, fand ich auch ganz lustig, ja. Bei Melodien sind sein Leben, bei dem Song gibt's das als Video eigentlich, wo man einfach so auch mit dem Zeigestock mal so wie vor einer PowerPoint-Präsentation steht und beschreibt, wie in der Schule, wie so Rock'n'Roll funktioniert oder einer, der Rock'n'Roll macht, tickt.
Ja, welche Phänomene hast du dir da, hast du wissenschaftlich ergründet?
Keine Ahnung. Ich habe eigentlich nur Falschbehauptungen aufgestellt und die anhand von Grafiken, so Balkendiagrammen und so ein Zeug, irgendwelche schwachsinnigen Aussagen belegt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass ich 14 Millionen Nervenzellen in meinem Kopf irgendwie festsitzen und die über so und so viele Leitungen und Synapsen, also was sich heute herausgestellt hat, was viel zu wenig ist, es sind nämlich viel mehr im Gehirn, und dass die so geschaltet sind, dass eigentlich von daher ist ja klar, dass Melodien mein Leben sind. Ja, weil die Synapsen und die Nervenzellen so und so miteinander kommunizieren, ist das ein wissenschaftlich schon zu bestätigen, dass Melodien mein Leben sind.
Ein Beweis, der erbracht wird, ja, genau. In sich, in, ja, dem, genau. In dem Lied.
Genau.
Fluchtpunkt Risiko, neues Album von Sedlmayr, erscheint am 27. Oktober.
Mhm.
Wir haben es hier schon vor uns liegen. Und welchen Song empfiehlt der Meister himself?
Ja, mach doch mal Richtlinien für junge Männer.
Richtlinien für junge Männer, so hast du dir die vorgestellt?
Ja, so habe ich mir die vorgestellt. So müssen die sein. Ne, es war irgendwie eine Freunde von mir, zwei Freunde aus Basel, sehr junge Männer. Als ich den kennengelernt habe, war der, glaube ich, 17 oder 18, mittlerweile ist der 25, 26. Wally und sein Freund Celeste waren in Besuch in Berlin bei uns. Und meine Freundin und ich haben die dann irgendwie getroffen. Und dann standen die am U-Bahnhof Cottbuser Tor und kamen uns entgegen, hatten Blumenstrauß in der Hand. Und ich habe Claudia angeguckt und habe gesagt, ey, guck dir die zwei an, die sind so goldig, ne? Und dann haben wir irgendwie gesagt, so müssen die junge Männer sein. Ne? Und das war dann irgendwie so ein schöner Moment, dass ich dachte, ich hatte dann auch die Melodie schon irgendwann im Kopf, so, und hat sich dann der Text dann selber so ein bisschen geschrieben.
Das war die Initialzündung, ja. Dann wieder, der magische Moment.
Genau. Ja.
Die zwei Jungs mit dem Blumenstrauß.
Genau.
Für dich.
Ja. Und
als für Gastgeber.
Uns. Für uns. Für Claudia und mich.
Und schon cool, ja. In Basel haben sie ja auch keine CDU, von dem her.
In Basel haben sie keine CDU, glaube ich, aber die haben die SPÖ, oder? Ist das?
Das waren die Öschis.
Ne, die SPÖ.
ÖVP.
Wie heißt es in der Schweiz nochmal, die Konservativen?
Ja, stimmt, die Konservativen sind ja nicht die ganz Rechten dann, sondern nicht der Blocher und so, sondern, ja. Wir wissen, überall irgendwie. Dieselben.
Ja, ja.
Aber die CDU hat es dir schon angetan, immer wieder setzt du dich mit dem Konservatismus auseinander?
Ja, irgendwie schon, ja. Das ist halt die innere CDU, ist irgendwie, man ist ja selber auch, hat ja auch diese Tendenz zum Spießertum, auch entdeckt man manchmal in sich, wo man so, und ich glaube, dass das ganz viel aus Angst entsteht. Ne? So dieses sich überversichern, sich Vollkasko versichern. Das ist alles für mich so CDU-Kram. Also dieses ganz auf Nummer sicher gehen. Und das ist aber auch gleichzeitig das, was so dem Leben die Würze nimmt und den Spaß. Ja? Eben kein Risiko.
Und du selber?
Ich selber habe das auch in mir drin. Aber ich wähle natürlich niemals CDU.
Und wählst das Risiko?
Ich wähle das Risiko.
Den Fluchtpunkt Risiko. Wieso hast du den Song Menschen brauchen Rock'n'Roll als mit als irgendwas auch mit konservativ anmoderiert?
Mm.
Ist Rock'n'Roll, ist dieses Gewerbe auch konservativ?
Ja, das Gewerbe, der Markt an sich ist nicht also konservativ ist das falsche Wort, aber...
Ist es überhaupt ein Gewerbe? Kann man da ja auch fragen.
Ja, ist ein Markt halt, ne? Rock'n'Roll ist ein Marktsegment und wird auch von allen nur noch so wahrgenommen. Das ist natürlich das Perfide daran, dass du kannst ruhig die Gesellschaft kritisieren, du kannst auch den dicken Rebell machen und auf dicke Hose. Letzten Endes interessiert es die Leute nur oder interessiert es dich selbst nur noch, wenn du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Ja. Und wenn du damit Geld machst, dann ist alles in Ordnung. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Umkehrschluss oder das Ambivalente am Rock'n'Roll oder auch an allen Nischen, die man so besetzen kann.
Und wie behauptest du dich da drin, in dem Segment, in dem Genre, in dem Stil, in der Musik?
Wie ich, also meinst du finanziell?
Ja, eben, wie gehst du mit dem Faktor Erfolg eben um? Ne? Kannst du kritisieren, weil du keinen Erfolg hast, oder?
Mhm. Ich kann irgendwie kritisieren, keine Ahnung, jeder kann kritisieren, aber auch ich muss, bei mir muss der Schornstein halt auch rauchen. Und die Millionen fliegen einem nicht von selbst in den Koffer, auch als One-Man-Band. Und da muss man halt einfach, also mein Ideal wäre halt einfach, dass ich so ein gutes Einkommen bestreiten kann, nur mit Kunst und Musik. Um das zu machen im Leben, was ich eigentlich machen will. Darum geht's, ja.
Und wie viel hast du davon schon erreicht?
Boah, die letzten 2 Jahre ging's so sehr knapp, aber es ging.
Das heißt so, dass die letzten 2 Jahre nur Musik zum Leben, oder?
Mhm.
Aber kannst du davon auch deine Familie ernähren?
Nee. Also die Claudia muss auch arbeiten. Ja.
Aber du machst keine Kompromisse mehr jetzt, sozusagen. Oder wie weit
ich versuch's, gehen? Ja, ich versuch's. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich in diesem, ich habe es auch versucht, so arbeiten zu gehen oder irgendwelche Umschulungen gemacht oder so und habe dann immer festgestellt, nee, ich kann da, habe überhaupt keinen Bock, das zu machen, auf Dauer, schon gar nicht 40 Stunden die Woche. Und dann habe ich irgendwann mir gesagt, okay, ich mache jetzt Musik und wenn das irgendwie nicht klappt oder nicht reicht, ich kann auch noch in der Kneipe arbeiten oder sowas. Und wenn das nicht reicht, mache ich halt nur einen Taxischein oder irgend so ein Mist. Also bis jetzt musste ich keinen Taxischein machen. Und das ist eigentlich ganz gut so. Ja. Ich habe die Brücken alle abgebrochen hinter mir. Ich kriege keinen Job mehr. Das beruhigt mich auch. Sehr.
Das ist auch eine Freiheit, ja, die man einfach... wo man sich dafür entscheiden musste. Ja. Das ist ja nicht immer einfach auch, ne?
Ja, ist nicht einfach.
Gewisser Druck und Momente eben des Mangels.
Ja.
Kennst du da auch?
Ja, ich bin es ja gewohnt, irgendwie vom wenigsten zu leben. Ne? Oder auch irgendwie mal 2 Monate gar kein Einkommen. Da muss halt Monat 3 viel reinspielen. Ja, so läuft es dann halt.
Machst du das alles alleine dann auch? Deine quasi... Vermarktung dann und deine Buchung, Konzerte und Pipapo?
Ich mache einen Teil allein, aber so mindestens die Hälfte oder 2/3 macht ein Booker aus Köln, macht mir die Konzerte dann klar und so wurschtelt sich das dann zusammen. Musst halt viel spielen, ne, wenn du davon leben willst.
Weil übers Album kommt ja nicht viel rein, oder?
Nee, die Zeiten sind vorbei. Ja, das war seit den 90ern eigentlich. Seit dem Internet wird es immer schlimmer.
Aber trotzdem machst du alle 2 Jahre eins.
Ja, also du machst ja mittlerweile ein Album, um live zu spielen, ne? Um wahrgenommen zu werden und um Live-Auftritte zu kriegen. Früher hast du Live-Auftritte gemacht, um dein Album zu bewerben und heute ist umgekehrt.
Wie geht's dir in Berlin?
Och, ganz gut.
Was bist du da irgendwie auch, ist es so eine gewisse, gibt es eine Szene für... dich und deinesgleichen? Gibt es da so einen Austausch auch mit anderen Künstlern?
Ja, klar, gibt viele Leute. Es gibt manchmal einfach zu viele Leute da, die man kennt und anschreiben kann. Und man, wenn man sich dann trifft, dann vereinbart man immer irgendwelche Sachen oder hat Pläne, die dann aber nie zustande kommen, weil alle irgendwie mit allen zu tun haben, so ein bisschen.
Ist das so eine Musikerkrankheit? Pläne die nicht zustande kommen?
Glaub schon. Das ist so ein bisschen in der Szene üblich. Pläne aushacken und sie dann nicht ausführen.
Zu viele Leute, das also klingt auch, als ob stresst ein bisschen Berlin.
Berlin stresst, aber man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Du kannst halt nicht, oder du brauchst halt ja auch nicht auf jeder Party dabei zu sein. Du musst halt auch nicht immer ausgehen. Mit Kindern geht's eh nicht mehr. Aber das ist okay. Also Berlin hat immer noch so ein paar Vorzüge, die ich nicht missen möchte, obwohl es jetzt halt teuer wird.
Ja. Die da wären, die Vorzüge?
Freiheit. Also diese Aufgeschlossenheit der Menschen, die aber eigentlich... Also die eigentlich daraus kommt, dass allen alles scheißegal ist. Ja. Du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, mit dem Fahrrad besoffen, mit einer Perücke falsch rum und einer Flasche Wodka in der Hand durch die Straßen fahren und das interessiert keinen. Ja.
Also Freiheit durch Anonymität so ein bisschen.
Ja, genau. Freiheit durch Anonymität und auch durch eine Tradition, die in Berlin... In einer Stadt wie Berlin halt schon lange besteht.
Und was wäre diese Tradition?
Mal Offenheit, Kunst, Kunstoffenheit, Aufgeschlossenheit, Vielfalt darzustellen. Ja. Keine Ahnung, es mischt sich alles. Es mischen sich irgendwie Subkulturen von Punkrock, elektronischer Musik mit der schwul-lesbischen Szene. Es geht alles zusammen und die Leute arbeiten auch zusammen und das hat ein großes Potenzial immer noch.
Wie geht's weiter für dich? Was sind deine Pläne, deine Ambitionen? Vielleicht doch mal wieder eine Band?
Oh, auf keinen Fall wieder eine Band. Ja, wenn ich irgendwann so etabliert sein sollte, dass es reicht finanziell, dass ich sagen kann, ich hätte gerne einen Drummer und einen Orgelspieler oder so, dann... Und ich kann die bezahlen, dann würde ich das machen, aber vorher keinen Bock. Also man will den Leuten ja auch dann irgendwas anbieten, die da mitmachen. Ne? Aber ich habe jetzt noch zum Beispiel gerade ein Hörspiel am Erarbeiten mit Arne, kennst du den? Aus Berlin, der hat so Zwiegespräche mit Gott, hat er immer gemacht im Radio und ist ein Schriftsteller. Ich finde den super, der schreibt gut und er ist auch auf der Bühne gut. Und wir machen jetzt ein Hörspiel zusammen.
Zum Thema, was ist die
Krimi,
Story?
Trash-Krimi.
Mit, gibt's da schon eine Outlines von der Handlung?
Ja, das verrate ich lieber noch nicht, weil ich bin da jetzt so raus, ich kann das gerade gar nicht wiedergeben, weil ich gerade mit diesem Album da beschäftigt bin. Muss da erstmal so reinknien. Also es ist eigentlich ein schwachsinniges Krimi-Hörspiel. Ein bisschen.
Du schreibst mit und bist dann aber auch wahrscheinlich irgendeine Hauptfigur.
Ich schreibe mit und bin eine der zwei Hauptfiguren, welche bestehen aus Arne und mir.
Also wirklich dann unter einem Klarnamen sozusagen?
Nee, der Name für den ich spiele, ist Hugo Stark, Europas erster Privatinspektor.
Und erster? Wann spielt das denn? Oder ist das einfach ein neues Genre?
Es gibt keine Privatinspektoren, immer noch nicht.
Tja, Matzel, was Neues gelernt.
Das spielt in der Jetztzeit in Mecklenburg-Vorpommern. Und Arne ist Thorsten McCullough, der eine Freundin hat, die entführt wird. Und Hugo Stark soll sie wiederholen.
Und da ist Spannung angesagt.
Und dann ist nervenzerfetzende Spannung auf der Tagesordnung.
Abendfüllend, ja, so richtig, Primetime.
70 Minuten, 22 Sekunden haben wir anvisiert, dass es auch im Radio laufen kann. Vielleicht wollt ihr es auch mal spielen.
Aber gerne, ja.
Geht das auch, wenn es das Format über eine Stunde hat?
Dann müssen wir halt eine zweistündige Sendung nehmen.
Und was macht ihr mit den restlichen
spielen wir deine 50 Lieder.
Minuten? Oder einfach einen Piepton.
Oder wir dekonstruieren das dann. Genau. Machen dann eine Hörspielkritiker-Runde daraus. Ja. Arbeitstitel, wie war der nochmal?
Rache.
Rache. Sehr gut. Also Hörspiel wird man dann bald nochmal von Siedlmeier hören. Und ja, das neue Album Jetzt, wo es quasi rauskommt, ist da noch viel zu tun für dich? Oder was gibt es da noch?
Ja, ich muss halt jetzt noch ein Promo? Video drehen, beziehungsweise schneiden. Gedreht haben wir schon. Und dann die Tourtermine zusammenstellen. Plakate machen. Ich weiß gar nicht, was alles noch zu tun ist.
Gibt es neue Plakate dann, ja? Weil die letzten sind ja noch mit dem alten Album.
Ja, genau. Um auch klarzustellen, dass das die letzte Tour mit dem alten Album ist. Ja.
Das Cover jetzt vom neuen Album ist ja eher so ein bisschen, ja, weiß auch nicht.
Erinnert so ein bisschen an den Paten.
An den Paten?
Ja, oh, schon auch so ein Gangster. Gangster-Style. Ja, mit echt? Stil.
Ja, von mir aus. Keine Ahnung, ich fand das Foto halt einfach ganz gut. Mit diesem
Ast.
Mit diesem alten Baum, der da irgendwie weg ist. Der da irgendwie nach ins Nichts rein wächst.
Schwarz-Rot.
Auch Schwarz-Rot finde ich auch gut, ja. Fällt auf. Ich mag die Farbkombination auch.
Video gibt's zu welchem Song?
Zum Disco-Schuh.
Ah, den haben wir schon gehört. Uh-huh. Sonst hätten wir den jetzt nochmal gemacht. Was empfiehlst du noch zum Schluss jetzt hier? Finale Weisheit vielleicht nochmal und nochmal eine Empfehlung vom Album.
Weisheit habe ich keine, schon gar keine Finale, aber Kriminalität finde ich einen guten Song zum Beispiel.
Dann kommt jetzt gleich noch Kriminalität, wenn wir uns hier gebührlich verabschiedet haben. Henning Sedlmayr, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne. Danke, dass du da warst.
Es war mir eine Ehre.
Ihr.
Danke, auch von mir.
Toi, 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 toi für jetzt
danke.
Das Release, dass du in die Charts kommst.
Ja.
Oder ja, einfach weiter gut von leben kannst und uns mit beglückst mit deiner Musik.
Ja, danke. Ich hoffe, ich komme nochmal wieder hierher.
Das hoffe ich
schön
auch.
Schön hier.
Nächstes Jahr, ja. Was hast du gesehen von Tübingen bisher?
Die Innenstadt.
Also dein Tübingen. Eindruck, wenn du von Berlin hierher kommst, manche rümpfen da ja auch ein bisschen die Nase.
Nö, ich finde es schön hier. Schöne kleine Stadt. Und so diese Münze 13 ist auch dieser alte WG-Stil. So habe ich ja früher auch gelebt. Ne? Nicht in so einem großen Haus, aber so dieser Schmuddelcharme einer WG finde ich auch, gefällt mir irgendwie.
Fühlt sich nochmal jung?
Nö, das nur auch wieder nicht.